RBB 24 Inforadio. Das Forum.
Zwei Seelen in einer Brust, das sind wir. So formulierte es Goethe, zitierend der französische Präsident Emmanuel Macron im Januar bei den Feierlichkeiten zu 60 Jahren Élysée-Vertrag. Herzlich willkommen zum Forum im RBB 24 Inforadio in Zusammenarbeit mit und aus der Hertie School in der Berliner Friedrichstraße. Mein Name ist Harald Asel. Thema heute: Es ist kompliziert, die deutsch-französischen Beziehungen im Stresstest. Viele europäische Herausforderungen der Gegenwart können nur transnational gelöst werden. Viele schauen dabei auf diese beiden Staaten und ihre politischen Spitzen. Was knirscht da? Was könnte besser geölt werden? Und was läuft vielleicht sogar geräuschlos? Darüber möchte ich sprechen mit meinen Gästen. Herzlich willkommen, sage ich Emmanuel Coué, dem Gesandten der französischen Botschaft in Deutschland. Hélène Kohl ist seit zwei Jahrzehnten Berlin-Korrespondentin für französische Medien. Und Cornelia Woll ist seit 2022 Präsidentin der Hertie School. Vorher lehrte sie in Paris. Herr Gesandter, zwei Seelen in einer Brust. Bei Goethe geht es dann weiter. Die eine will sich von der anderen trennen. Wie viel Gemeinsames, wie viel Trennendes nehmen Sie denn aktuell wahr zwischen den beiden Ländern?
Also, ich glaube, zwischen Frankreich und Deutschland ist der Antrieb zwischen unseren beiden Ländern, die Kooperation läuft auf Hochtouren. Wir stehen, das ist klar, vor schwierigen Herausforderungen, gemeinsame Herausforderungen. Aber wir suchen zusammen gemeinsame Lösungen, gemeinsame Ansätze. Es bedeutet nicht, dass manchmal also wir zusammen mit unseren deutschen Partnern also keine natürlich verschiedenen Ansätze oder verschiedene Perspektiven haben. Das ist natürlich nicht der Fall und wir werden, ich glaube, später darüber diskutieren. Aber wir wollen zusammen genau diese gemeinsame Herausforderung bewältigen. Und wie gesagt, also unsere Kooperation vertiefen, neue Ansätze. Und wir teilen, das will ich wirklich betonen, wir teilen gemeinsame Ziele. Zum Beispiel CO2-Neutralität, wie können wir auf den Klimawandel reagieren. Natürlich die neue geopolitische Situation in Europa und in der Welt. Die Anpassung der europäischen Wirtschaft an verschiedene neue, Challenges, Herausforderungen, wie zum Beispiel der Dekarbonisierung der Wirtschaft, neue Technologie, neue Bereiche. Und da wollen wir zusammen also wirklich gemeinsame Antworten finden. Und das ist das Wichtigste.
Gemeinsame Ziele, möglicherweise eine Diskussion über Wege dahin und am Ende gemeinsame Antworten, das wäre zu hoffen. Nun, Harmonie schafft es ja selten in die Nachrichten, Hélène Kohl, außer bei großen Festakten. Da freuen wir uns alle, dass es auch mal nett zugeht. Wo knirscht es Ihrer Ansicht nach am häufigsten im Moment zwischen Deutschland und Frankreich?
Keine anderen Länder auf der Welt arbeiten so nah und so eng miteinander wie Frankreich und Deutschland. Und momentan haben wir eine Zeit mit riesigen Herausforderungen, auch vielleicht, weil wir lange Zeit nicht das sehen wollten oder das nicht zusammen bewältigen wollten. Wir haben vielleicht ein bisschen weggeschaut und jetzt haben wir existenzielle Fragen, die wir super schnell, extrem kurzfristig lösen müssen. Wir haben keine andere Wahl. Also wo momentan Problem ist, also ich glaube, das ist kein Geheimnis, Energie, das ist auch keine Neuigkeit. Deutschland und Frankreich haben zwei verschiedene Wege genommen. Also Frankreich ist schon seit Jahrzehnten, also setzt auf Atomkraftenergie. Deutschland tritt jetzt aus, also das ist jetzt vorbei in Deutschland. Und natürlich hat Deutschland momentan die zweite Herausforderung, aus der Kohle auszutreten. Ne? Und deshalb ist es jetzt momentan, hat man den Eindruck, das ist ein pas de deux, die einfach überhaupt gar nicht stimmt. Aber letztendlich müssen wir alle in eine Richtung. Also das wäre ein erster Punkt, Energiepolitik natürlich. Und dann, was wollen wir zusammen als Vorschläge machen für Europa? Stichwort, sollen wir mehr Integration haben für Europa, mehr Erweiterung? Wie funktioniert es, wenn in der Zukunft die Ukraine und, oder anderen Länder, Westbalkan zum Beispiel, auch zu der EU einkommen? Welche Mechanismus brauchen wir? Ich finde jetzt momentan, es ist noch zwei verschiedene Positionen, die wir beobachten. Und mein Problem als Journalistin ist immer so, dass ich denke, wir haben keine Zeit, um so lange zu diskutieren. Aber ich verstehe schon aus der Sicht der Diplomaten, dass wir noch weiter diskutieren müssen.
Wir merken, das Tableau weitet sich jetzt schon, was die Themen angeht. Ich gehe noch mal den Schritt zurück, Cornelia Woll, weil wir in der Einladung geschrieben haben, warum knirscht es so laut? Überrascht Sie dieses Knirschen oder ist das angesichts der Weltläufe vielleicht sogar notwendig?
Sie haben ja als Untertitel schon schön gesagt, die Beziehungen sind im Stresstest. Und vielleicht können wir eine Minute über den Stress sprechen, der sich natürlich auf die Beziehungen auch auswirkt. Wir haben schon eine schwere Problemlage im Moment, die bewältigt werden muss. Nicht nur in Deutschland und in Frankreich oder von beiden Ländern gemeinsam, sondern in Europa und ich würde auch sagen in der Welt. Und es ist in Europa immer so gewesen, dass die europäische Integration, die Zusammenarbeit über die Grenzen hinweg und damit auch die deutsch-französischen Beziehungen in den Krisen gestellt, also erstmal sich beweisen mussten und da auch zusammengewachsen sind. Und wenn ich jetzt mal einfach nur so über die letzten Krisen drüber fliegen darf, was hatten wir denn für Erfahrungen? Wir hatten 2008 eine Bankenkrise, dann kam die Eurozonenkrise, dann kam eine Pandemie und das waren dann, ich würde sagen, so gefühlt alle 5 Jahre kam ein neuer Sturm. Ja, aber die Pandemie, die kam schon 2 Jahre später, hatten wir den Krieg. Mit dem Krieg kam die Energiekrise. Dadurch haben wir jetzt Inflation. Wir haben viele Thematiken, die sich übereinander lagern. Und ich glaube, das ist für jede Regierung, die davon betroffen ist, eine Herausforderung. Und dann ist die Frage, und ich glaube, das führt zum Knirschen, man muss allein schon für sein Land, in die jeweilige Regierung, Lösungen finden auf diese vielen Probleme und die dann auch gemeinsam tragen. Und das ist schon eine Herausforderung, wo, was man vielleicht sieht, die ersten Reflexe nicht immer die gemeinsam waren, sondern erstmal auch wir schlagen Folgendes vor hier in Deutschland. Man denkt an die Rettungspakete oder aber man hat die Idee, es könnte in die Richtung gehen. Und bis das koordiniert wird, knirscht es. Also ich glaube, das Knirschen kommt von der Problemstruktur, auch der Überlagerung der vielen verschiedenen Thematiken, die gleichzeitig gelöst werden müssen. Und was schon wie eine Erweiterung für Themen klingt, ist für mich, kann man eigentlich zusammenfassen als die Verschiebung auch der Weltpolitik oder der Geopolitik, die man in Deutschland mit dem Zeitenwendenbild verankern wollte. Aber es ist wirklich, es sind ganz existenzielle Fragen jetzt in Europa. Was ist Europa in der Weltpolitik? Wie entwickelt es sich in den großen Fragen der Klimapolitik, der Energie? Wie entwickelt es die Wirtschaft gemeinsam? Denn das sind sehr schnell auch Verteilungskämpfe. Und wie kann es sich verteidigen? Welche Souveränität hat diese Region gemeinsam? An diesen großen Fragen müssen wir arbeiten, das stimmt, aber es sind halt auch wirklich schwierige Themen und da kommt man nicht ganz schnell immer auf einen gemeinsamen Nenner.
Aber wenn ich mir jetzt dieses Tableau, das Sie aufgezeigt haben, von Konflikten, von Themen anschaue, dann sind viele davon ja nicht wirklich neu und haben in der Vergangenheit auch immer Antworten vom deutsch-französischen Motor oder so erwartet. Also schauen wir, Herr Gesandter, auf die vergangenen Konflikte auch zwischen Deutschland und Frankreich zu rosig?
Wir haben dieses Jahr, also wie Sie gesagt haben, den 60. Jahrestag des Élysée-Vertrages. Das war es also die Zeit zwischen de Gaulle und Adenauer, die Versöhnung zwischen Frankreich und Deutschland und auch im Dienst der europäischen Einigung. Jetzt, das haben wir schon also geschildert, wir stehen vor also verschiedenen sehr schwierigen Herausforderungen. Also ein großes Anliegen für uns ist natürlich eine neue Ambition zwischen Frankreich und Deutschland und auch im Dienst der europäischen Integration. Also Ambitionen, das habe ich ein bisschen schon erwähnt, das sind die neuen Themen für unsere Wirtschaft natürlich. Das ist Dekarbonisierung, also die neue also Bereiche in Technologie, die Rolle natürlich von also die neuen Technologien, Quantum, also und was für uns, ich glaube, ein großes Anliegen ist natürlich, wie können wir also die europäische Wettbewerbsfähigkeit, die europäische Souveränität also fördern, unterstützen und besser unterstützen. Klimawandel, welche gemeinsame Lösung ohne exklusiv natürlich für gegen andere Partner, aber gemeinsam, was können wir zusammen, die Franzosen und die Deutschen, also zusammen also einen neuen Konsens also definieren. Also ein wichtiges Thema ist natürlich auch die Verteidigung Europas, die Sicherheit Europas. Was können wir machen im Rahmen der EU für die Zukunft der europäischen Waffenindustrie, auch im Rahmen der NATO-Bündnis und mit unseren Partnern. Das ist nicht nur Sicherheit, aber zum Beispiel die europäische Diplomatie, europäischer Einfluss zum Beispiel. Wie reden wir also mit neuen Partnern im Süden? Und dann natürlich spielt also der Krieg in der Ukraine eine sehr, sehr große Rolle. Das werden wir vielleicht später also auch erwähnen. Diese neue Ambition, das wollen wir zusammen entwickeln. Aber gleichzeitig haben wir also riesige Herausforderungen. Und natürlich, da haben wir manchmal, wie gesagt, also unterschiedliche also, Ansätze. Aber es macht natürlich die Situation sehr kompliziert.
Helene Kohl hat gerade die ganze Zeit kräftig geschrieben.
Ja, ich habe noch mal geguckt. Also ich habe als ganz junge Journalistin 2003 in Versailles also die Feierlichkeiten zu den 40 Jahren Élysée-Vertrag da gefolgt und habe ich darüber berichtet. Und damals haben wir schon geschrieben und berichtet, dass es eine Krise war zwischen Deutschland und Frankreich und vielleicht das Ende der gloriösen Jahren der deutsch-französischen Beziehungen. Und seitdem ich hier in Berlin berichte, dann haben Sie völlig recht, immer eine Reihe von Krisen. Und immer sieht man, dass es immer das gleiche Phänomen, und zwar Krise, weil Frankreich und Deutschland nicht genug kommunizieren. Nicht immer, weil sie einfach falsch oder das Gegenteil machen von den Partnern, sondern das ist auch so, dass das nicht koordiniert worden ist. Die Flüchtlingskrise, sogenannte Flüchtlingskrise, September 2015, Alleingang von Merkel, sie hat die anderen europäischen Partner nicht informiert. Also ich finde, es ist nicht Neues, aber vielleicht ist es auch gut, also genau vor einem Jahrhundert, 1923, gab es schon Spannungen zwischen Deutschland und Frankreich. Und die Antwort war, Frankreich schickt Soldaten in die Ruhr, militärische Besatzung.
Die Ruhrbesetzung. Die
genau. Und mit alles, was das bedeutet, wenn Soldaten ein fremdes Land besetzen. Wir sind ein Jahrhundert später, es gibt Spannungen, es gibt Probleme, aber wir reden darüber. Mein Problem als Journalistin ist immer, warum das immer so lange dauert. Und ich glaube, man könnte auch in diesen Stresssituationen auch einigen Themen finden, um ein bisschen dieses Enthusiasmus der deutsch-französischen Blase oder der Erdanfang der deutsch-französischen Beziehungen einfach füttern. Also ein bisschen mehr Elan, ein bisschen mehr Enthusiasmus und so weiter. Das fällt mir ein bisschen, insbesondere in schwierigen Zeiten, wie momentan wir das erleben, dass wir auch einfach Positives sehen und nicht nur am Tag, wo wir den Élysée-Vertrag feiern, sondern auch im Alltag immer wieder. Wir haben noch nie so viele deutsch-französische Familien gehabt. Wir meckern immer, dass so wenige Leute jetzt Deutsch oder Französisch lernen. Aber wir haben da aus diesen Familien, bilingualen Familien, so ein Reservoir. Wir haben sehr viele Leute, die hier in Berlin, Franzosen, die hier in Berlin leben und die natürlich nicht in der Statistiken tauchen von Leuten, die Deutsch lernen, aber die lernen das oder mehr oder weniger gut, aber es ist egal, sowieso in 3 Monaten oder 3 Jahren haben wir alle ein Handy, das alles perfekt übersetzt. Wir brauchen nur diese Kommunikation und diesen Brückenbauer und das fehlt mich ein bisschen momentan.
Zum Enthusiasmus will ich noch kommen, vor allen Dingen gegen Ende unseres Gesprächs, dass wir enthusiastisch hier rausgehen, aber weil Sie das eben angesprochen haben mit der Kommunikation. Die Frage ist ja, liegt es mitunter an Personen, an handelnden Personen, weshalb es gut oder nicht ganz so gut funktioniert? Wir erinnern, wir haben eben schon gehört, de Gaulle und Adenauer. Wir können auch sagen, Giscard d'Estaing und Schmidt. Wir können sagen, Mitterrand und Kohl, die auch von ganz unterschiedlichen Feldern kommend gemeinsame Lösungen gefunden haben. Welche Rolle, Cornelia Woll, spielen eigentlich solche Personen oder setzen die in der Regel eher das um, was vorbereitet worden ist, bevor sie damit an die Öffentlichkeit treten?
Das ist eine schöne Frage und ich darf mit einer wissenschaftlichen Erkenntnis antworten. Die Politikwissenschaft studiert gerne Institutionen und Prozesse und Strukturen und Dynamiken und würde jetzt sagen, ach Personen, da gibt es ganz viele andere Erklärungen. Und dann hatte vor 10 Jahren zum ersten Mal jemand die Idee zu schauen, welche Personen genau was verhandeln und ich will nicht ins Detail gehen, aber die Schlussfolgerung war, es macht einen Riesenunterschied. Ob etwas passiert oder nicht, hängt natürlich an den Personen, die im Raum sind, das wird Ihnen auch jeder Diplomat bestätigen. Natürlich gibt es ein etwas Eigenes, was bestimmte Regierungschefs in diese Gespräche mit reinbringen und was man vielleicht dann auch in der Geschichte erzählen kann. Ich möchte aber vielleicht doch ein Gegenbeispiel auch nennen, um ein bisschen auf die Frage des Elans zurückzukommen. Wenn ich mir jetzt einen Moment ausdenken könnte, wo wirklich die Glöckchen geklingelt haben über die deutsch-französische Zusammenarbeit und wir sehr glücklich waren, dass es ja zu einer Einigung kam und ich würde auch sagen, ein enormer Schritt innerhalb der europäischen Integration gemacht wurde, dann würde ich sagen, war das 2020 die Rettung in der Pandemie. Und da insbesondere die gemeinsame Verschuldung, auf die sich Deutschland und Frankreich geeinigt haben, zu einer Zeit, wo der deutsch-französische Ministerrat nicht zusammenkommen konnte, auch der war abgesagt, pandemiebedingt. Das heißt, es konnte keine Einigkeit zelebriert werden, aber es war ein so wichtiger Schritt, dass alle, die das auch noch mitverhandelt haben, gedacht haben, da kommen wir nie an. Aber es ist geschehen und dadurch konnte die Pandemie durch die gemeinsame europäische Verschuldung ausgebremst werden oder auf jeden Fall eingehalten werden. Und das war etwas, was kurz vorher, nämlich in der Euro-Krise, nicht denkbar war. Und wo sich alle im Grunde die Zähne ausgebissen haben, wie kommen wir zu einer gemeinsamen Lösung? Und da, man müsste jetzt suchen, aber ich bin mir sicher, wurden Artikel über Artikel geschrieben über Frau Merkels stoffelige Verhandlungsweise, die fehlende deutsch-französische Ausrichtung. Sie kommt ja aus dem Osten und da guckt man nicht nach Frankreich. Und was wurde alles gesagt? Also wenn die Zeit dann anders ist und auch die Themen anders aufbereitet werden, andere Strukturen haben, dann kann auch über die Persönlichkeiten hinweg manchmal so ein Moment geschaffen werden, wo doch große Schritte gelingen.
Das ist, Herr Coué, dann aber auch das Glück des richtigen Zeitpunktes. Ich hatte manchmal in den deutsch-französischen Beziehungen das Gefühl, also Emmanuel Macron hat eine große europäische Rede gehalten, da war Berlin in gewisser Weise irritiert, weil das stand im Moment jetzt gerade nicht auf ihrer Tagesordnung. Später hat Olaf Scholz in Prag, was auch sehr wichtig war als Signal an die vielen anderen Nationen in Europa, eine Rede gehalten. Es war nur so ein bisschen asynchron.
Ich glaube, dass wir manchmal haben wir verschiedene Perspektiven. Aber zum Beispiel, Sie haben die Rede von Präsident Macron in La Sorbonne und die Rede des Bundeskanzlers in Prag erwähnt. Die sind natürlich zwei sehr, sehr wichtige Reden. Also Präsident Macron sprach von natürlich also die Souveränität Europas, die Fortschritte noch zu tun etc. Und der Bundeskanzler hat in der Prager Rede über die Europa auch als eine geopolitische Macht und welche Rolle also für Europa in der Welt heute. Ich wollte sagen, natürlich gibt es also immer persönliche Dimensionen, wie in allen also, Bereichen. Zum Beispiel die gemeinsame Reise von Frau Ministerin Baerbock mit Frau Ministerin Colonna in Äthiopien. Und zusammen also in der Afrikanischen Union und in Äthiopien. Und auch zum Beispiel Bruno Le Maire, unser Finanzminister, mit dem Vizekanzler Robert Habeck zusammen in Washington. Und da die Idee war, also für die zwei Außenministerinnen und auch für die zwei Wirtschaft- und Finanz-, also Wirtschaftsministerinnen, gemeinsame Botschaften. Noch einmal, es bedeutet nicht, dass Deutschland und Frankreich genau, also 100%, also eine gemeinsame, also die gleiche Position oder die gleiche Stellungen über verschiedene Themen haben. Aber das war sehr, sehr wichtig. Das ist zum Beispiel ein anderes wichtiges Beispiel für uns, sind zum Beispiel, und Sie haben Berlin erwähnt, wir haben in viele gemeinsame deutsch-französische Startups in Berlin, nicht nur in Berlin, aber in verschiedenen also Teilen Deutschlands und auch in Frankreich. Und jetzt wollen wir zusammen, wir entwickeln ein neues Projekt, was können wir zusammen machen, damit wir zusammen auch mit unseren europäischen Partnern European Champions Tech-Champions also zusammen bilden. Die sind wirklich Initiative, die ich wirklich heute als gutes Beispiel. Da natürlich spielen die persönlichen Dimensionen zwischen also dem Bundeskanzler und dem Präsidenten und zwar zwischen den Ministerien und diese Kontakte und diese Austausche zwischen also Frankreich und Deutschland sind nicht nur also zwischen der privaten Sektor, aber natürlich zwischen Beamten und öffentlichen Verwaltern. Ich möchte auch die Rolle der Region also auch erwähnen. Und das war auch ein Teil des 16. Jahrestages also in Paris, die Zivilgesellschaft, die Mansion. Ich habe von einer Ambition geredet, was für die jüngeren Generationen, was bedeutet genau die deutsch-französische Freundschaft und die deutsch-französische Partnerschaft. Und da haben wir neue Initiativen im Rahmen im Bereich Kultur, im Bereich also High Pass für Zug. Und da haben wir eine neue Initiative, eine gemeinsame deutsch-französische Initiative, das heißt Generation Europe. Und das sind für Young Leaders sozusagen, die insbesondere also im Klimawandel, also Tech, aber soziale Arbeit, Kunst, verschiedene Themen, was als Young Leaders, was könnte die genau den Beitrag von dieser jüngeren Generation für die deutsch-französische Freundschaft und noch einmal im Dienst der europäischen Einigung. Diese europäische Dimension liegt wirklich im Kern der deutsch-französischen Freundschaft und das ist natürlich für uns ein großes Anliegen.
2500 Städtepartnerschaften gibt es. 10 Millionen Jugendliche haben durch das deutsch-französische Jugendwerk Austauscherfahrungen in den letzten Jahrzehnten gehabt. Das sind richtig große Zahlen, die aber immer wieder neu von vorne mit Leben gefüllt werden müssen. Elaine Kohl, weil Sie doch den Enthusiasmus eben so eingefordert haben, läuft da so vieles unterm Radar von uns Journalisten einfach immer weiter oder braucht das immer auch wieder einen starken Impuls, damit nicht beispielsweise diese Städtepartnerschaften irgendwie ein bisschen einschlafen?
Einschlafen ist schon ein gutes Wort. Also ja, das ist alte Partnerschaften, also 60, manchmal über 60 Jahre alt existieren die und die wurden gegründet in der Zeit der Pioniere. Es brauchte viel Mut in der 50er in Frankreich zu sagen, wir machen jetzt eine Partnerschaft mit einer deutschen Stadt und wir besuchen die deutschen Freunde über die Grenze. Also das war schon eine Zeit, wo dieses Engagement natürlich dieses romantische Dimension hatte, vor wir machen was Großes. Jetzt ist es Normalität geworden. Man trifft sich, man studiert hier und da oder man geht für ein Wochenende drüben für mit Freunden. Und dann dachten wir, das ist alles so alten Beziehungen von Papa oder von Großpapa. Und dann haben wir gesehen in der Pandemie, wie das uns gefehlt hat. Also wir brauchen eigentlich noch diese Struktur. Das Problem ist, wie bringt man einfach neues Blut in diesen alten Strukturen, wie in den allerkleinsten Gemeinden man eine neue Generation findet, einen Nachwuchs findet für diesen Austausch, wenn man sieht, dass immer weniger Leute tatsächlich die Sprache der Partner beherrschen. Es gibt viele Studien, die sagen, eigentlich diese Partnerschaft funktionieren, ohne dass man die andere Sprache beherrscht. Die meisten kommunizieren anders. Aber ich glaube, diese...
Auf Englisch, was natürlich auch nicht
ja, oder einfach mit Computer, Algorithmus, App. Also es gibt ganz viele andere Möglichkeiten, durch Tanzen, durch Musizieren, durch Sport machen. Das funktioniert auch schon. Aber das ist tatsächlich sehr wichtig, dass die Leute sich treffen. Und Ihre Frage war über die Rolle der Personen. Und natürlich denkt man an diesen großen deutsch-russischen politischen Paare, haben Sie erwähnt und so. Aber ich glaube, wir sind raus aus dieser Zeit. Also es gibt so viele anderen Schichten, wo das tatsächlich passiert, dass wir vielleicht nicht so sehr uns konzentrieren müssen auf die Beziehungen zwischen Emmanuel Macron und Olaf Scholz. Wichtiger sind auch, wie die Minister zusammenarbeiten, wie die Kommunen arbeiten, wie die Regionen, wie Universität, Hochschulen zusammenarbeiten. Weil ich glaube, was wir brauchen, sind Leute, die sich kennen, die keine Hemmungen haben, miteinander zu streiten, zu feiern, wenn man auch groß feiert, dann hat man auch manchmal am Ende vom Abend auch die Möglichkeit, auch zu streiten. Ich sage immer, das ist wie eine Familie. Trifft man die alte Tante einfach nur jede 2 Jahre oder 3 Jahre, da hat man einen netten Nachmittag und man will auch keine Wähle machen. Da ist man ganz brav und man sagt gar nichts. Wenn man sich jeden Abend mit den Eltern am Esstisch trifft, dann ist es natürlich ein bisschen Anime.
Ein früherer Intendant von mir hatte, wenn das Tableau aufgemacht war und die Beschreibung der Entwicklung vorlag, immer den schönen Satz gebraucht, c'est la situation, denn er war auch mal Korrespondent in Paris. Wir machen aktuelle Nachrichten, Wetter und Verkehr und sind dann wieder zurück in der Hertie School in Berlin. Der deutsch-französische Motor ist eine Kompromissmaschine, gut geölt, aber zuweilen auch laut und gezeichnet von harter Arbeit. So hanseatisch nüchtern hat Bundeskanzler Olaf Scholz die Beziehungen beschrieben bei den Feierlichkeiten zu 60 Jahren Élysée-Vertrag. Und wie ein Fernsehkollege meinte, Kompromissmaschine gehe in Norddeutschland gerade noch so als Liebeserklärung durch. Das Forum im RBB 24 Inforadio mit dem französischen Gesandten Emmanuel Coué, der Journalistin Hélène Kohl und der Präsidentin der Hertie School Cornelia Woll. Cornelia Woll, da Sie ja an einer Hochschule in Paris gelehrt und gearbeitet haben und jetzt hier arbeiten. Wie sehr blicken denn heutige Studierende in diesen Feldern, Politikwissenschaften und so weiter, auf Deutschland und Frankreich? Oder schauen die sozusagen so global in die Welt, dass Deutschland-Frankreich nur ein Teil ist einer, wenn man so will, grundsätzlichen Haltung? Und dann müssen die Deutschen und die Franzosen auch immer wieder sagen, wir müssen aber auch miteinander machen, sonst gucken alle lieber nach London oder in die USA.
Also vielleicht kann ich mal so anfangen, dass mein Gefühl ist über die Zeit subjektiv, in den 90er Jahren gab es eine wirkliche Fliehkraft und alles, was interessant war, war in Amerika, war in England. Und ich hatte irgendwie den Eindruck, wenn man da nicht war, dann hat man was verpasst und kann auch gerade in diesen sozialwissenschaftlichen Debatten in der Politikwissenschaft auf jeden Fall nicht ganz mitreden. Ich habe das Gefühl, heute ist schon durch die ganzen Institutionen, die verzahnt sind, eine Dynamik entstanden, wo es auch ein europäisches Modell gibt, europäische Mobilität bei den Studierenden, ein gutes Verständnis für die verschiedenen Lebenswelten und auch Räume. Ich kenne sehr, sehr viele deutsch-französische Studienprogramme oder auch europäische Programme. Aber darüber hinaus, weil Hochschulen sind ja sehr, betreffen nur einen kleinen Teil der Bevölkerung, fällt mir auf, dass man auch, wenn man in den Medien einfach mal oberflächlich guckt, viel mehr Wissen zu den Partnerländern in Deutschland über Frankreich, in Frankreich über Deutschland findet, als das eigentlich gefühlt in meiner Jugend der Fall war. Wenn ich heute irgendetwas über die französische Politik dieser Woche haben möchte, dann finde ich da nicht nur die allgemeinen Tendenzen, sondern die Namen der Minister, der Staatsminister, irgendeines Gewerkschaftsführers. Das sind ja nicht die ganz großen, wichtigen Namen, aber man liest und kann verfolgen auch komplexe Themen und auch durchaus auf der Titelseite der jeweiligen Zeitschriften. Ich finde, das ist ein bisschen neu, früher gefühlt, also wenn ich jetzt immer sage, früher, sage ich so vor 30 Jahren, haben alle gesagt, guck mal, es gibt Arte, einen deutsch-französischen Fernsehsender, nur da werden tatsächlich diese Themen behandelt.
Jetzt haben wir schon eine ganze Reihe von Themenfeldern angesprochen, wo wir Lösungen suchen müssen. Und jetzt würde ich gerne an dieser Stelle fragen, wie unterschiedlich sind eigentlich die Verfahren, zu einem Ergebnis zu kommen in Frankreich und in Deutschland? Wir haben in Deutschland eine sehr starke Konsensentwicklung durch Koalitionen, dadurch, dass die Bundesländer intensiv mitdiskutieren. Und in Deutschland gibt es immer die Vorstellung, der französische Präsident, der darf alles. Der ist so mächtig, dass er einfach Dinge durchsetzen kann. Die letzten Wochen haben uns da vielleicht auch noch mal ein bisschen überlegen lassen, ob das so stimmt.
Ja, Sie haben recht. Natürlich sind die Strukturen anders zwischen also Frankreich und Deutschland. Aber in der Praxis, es bedeutet nicht, dass wir, also wenn wir also zusammenarbeiten wollen, dass es nicht funktioniert. Wir haben also tägliche Kontakte mit unseren deutschen Kollegen. Das ist auch der Fall. Also in den beiden Hauptstädten. Wir haben viele. Wir benutzen also natürlich immer die Gelegenheiten. Nicht nur also in Berlin oder in Paris, aber in allen verschiedenen Regionen. Oder wenn wir also mit unseren Partnern irgendwo während also eines Gipfels, während also eine Sitzung treffen können, die Beratung, die Koordinierung zwischen die Frankreich und Deutschland sind immer sehr eng. Und dann können wir also einen gemeinsamen also Konsens zusammen definieren und ja, gemeinsame Ansätze zusammen also, ja, finden und definieren. Ich glaube, das ist schon wichtig. Also, und da können wir, Sie haben recht, natürlich haben wir also, verschiedene Strukturen, die sind auch das Ergebnis also unserer verschiedenen Geschichte, insbesondere der politischen und institutionellen Geschichten also unserer beiden Länder. Aber trotzdem, es läuft gut.
Manchmal sind ja auch die einen ein bisschen neidisch auf die anderen, weil es dort vermeintlich durch andere Strukturen anders, besser, schneller geht. Aber welche Rolle spielen, Cornelia Woll, diese unterschiedlichen Strukturen?
Ich möchte gerne bestätigen, die Strukturen sind sehr unterschiedlich. Und das ist auch die Lernkurve, die jeder hat, der sich mit den Themen auf deutsch-französischem oder auf europäischem Niveau beschäftigt. Sie sind auch sehr frustrierend. Natürlich weiß man, in Deutschland ist A, eine Konsenskultur und B, zurzeit eine Ampelkoalition mit drei Parteien, wo erstmal der innerhäusliche Burgfrieden Vater der politischen Projekte sein muss. Und in der europäischen Debatte ist es für alle Parteien frustrierend zu hören, dass man teilweise vom Kanzler in Sitzungen eigentlich eine Zusage in Aussicht gestellt hat. Und wenn der Kanzler dann nach Hause kommt und sagt, wie setzen wir das um, dann wird es viel komplizierter. Es ist kompliziert nicht nur in den deutsch-französischen Beziehungen, sondern es ist auch kompliziert in Berlin. Und teilweise kommt am Ende etwas anderes raus, wie das, was international ja eigentlich schon angedacht wurde. Das heißt, man muss ständig wieder zurück an den Verhandlungstisch, man muss einlenken und jeder sieht, das liegt nicht nur an der Person des Kanzlers, der von der Idee nicht überzeugt ist, sondern an den Verhältnissen, mit denen er zu Hause umzugehen hat. Und genauso ist es natürlich auch der Fall, dass die französische Regierung, ja, es ist ein stärkerer, zentralistischerer Staat und dadurch natürlich auch umsetzungsstark in den meisten Fällen, aber auch im Moment mit einer Minderheitsregierung, mit Verhältnissen im Parlament, mit denen umgegangen werden muss, mit daraus entstehenden Spannungen, die wir ja jetzt in den letzten Wochen beobachten können. Auch da muss darauf eingegangen werden und jeder ist natürlich gefangen in seinen politischen Institutionen. Das ist ja auch der Zweck der jeweiligen Verfassung und der jeweiligen Lösungen, die gefunden werden müssen. Und das heißt, es ist schon schwer genug, zu Hause zu einem gemeinsamen Nenner zu kommen und dann muss man das auch noch europäisch machen und eigentlich reicht ja Deutschland-Frankreich gar nicht aus. Dann haben wir noch eine andere Konstellation vielleicht in einem dritten Land oder in einem vierten Land, auf die eingegangen werden muss. Das macht auch gerade die europäischen Lösungen wirklich sehr kompliziert.
Hélène Kohl?
Ich glaube schon, dass die Franzosen durch den Merkel-Jahren schon kapiert haben, dass Deutschland diese Koalitionskultur hat und diese Koalitionspflicht hat. Diese Konstellation, diese politischen Konstellationen in Deutschland brauchen einfach mehr Zeit, als wir das machen können. Wir Franzosen mit unseren etwas vertikaleren Art und Weise Politik zu machen. Deshalb würde ich einfach mal vielleicht ein bisschen netter sein mit der Ampelkoalition. Es war schon, das haben wir vielleicht ein bisschen vergessen, aber das war schon in den letzten 16, 20 Jahren auch manchmal kompliziert und Frankreich wollte immer etwas schneller handeln und das hat immer Geduld gebraucht. Das war dieser berühmte Satz von Präsident Sarkozy damals und der meinte, Frankreich handelt und Deutschland denkt noch mal nach oder denkt noch darüber nach. Deshalb hatten wir auch jahrelang immer diesen gemeinsamen Politik der kleinen Schritte. Man hat immer einen Kompromiss gefunden über kleine Sachen, auch innenpolitisch in Deutschland vielleicht. Aber jetzt haben wir auch gesagt, eine andere Zeit. Und wir müssen schneller handeln, vielleicht auch mit mehr Ambition, also nicht vielleicht, mit mehr Ambition, breiter, inklusiver mit ganz Europa. Und die Art und Weise, wie wir das zusammen machen, ist jetzt momentan meiner Meinung nach nicht zufrieden. Und ich bin sehr froh, dass Sie auch dieses Momentum erwähnen oder erwähnt haben, Frau Woll, wo mit diesem Aufbau Plan auf Buffon nach der Pandemie, wenn wir Deutsche und Franzosen zusammen und mit den anderen Europäern mehr Souveränität wollen, da brauchen wir auch Mittel und auch finanzielle Mittel. Und ich glaube, irgendwann müssen wir Europäer und als erster Schritt zwischen Deutschland und Frankreich diese Debatte führen, wie wollen wir das alles finanzieren. Ich wünsche mir, in einem Jahr haben wir Europawahlen, das könnte ein sehr gutes Wahlkampfthema sein, gemeinsam für ganz Europa.
Dann müssen wir uns natürlich immer auch ehrlich machen und sagen, es geht darum, auch Souveränität abzugeben an Europa. Und da kann ich mir vorstellen, dass auch in Deutschland und in Frankreich sehr unterschiedlich darüber diskutiert wird, vielleicht auch mentalitätsgeschichtlich unterschiedlich. Der Politikwissenschaftler Ivan Krastev hat das so zusammengefasst: Macrons Haltung ist, wenn ich über Europa spreche, spreche ich über Frankreich. Und wenn ich über Frankreich spreche, spreche ich über Europa. Und beides soll möglichst großartig sein. Wenn die Deutschen so etwas sagen würden, klänge das wie eine Drohung.
Ich glaube, was betrifft also wirklich die Zukunft Europa, da haben wir also Deutschland und Frankreich ja, gemeinsame Ansätze, also Perspektive. Nehmen wir zum Beispiel die Zukunft der Verteidigungsindustrie. Und da haben wir also auch eine Kooperation zwischen Frankreich, Deutschland und Spanien. Natürlich gibt es neue Themen, die Verteidigungsfähigkeiten Europas. Da natürlich spielt Krieg in der Ukraine also hat eine große Rolle und hat natürlich also eine neue Situation hervorgerufen. Das spielt natürlich die Rede des Bundeskanzlers am 27. Februar 2022 auch, was war ein sehr, sehr wichtiger Beitrag. Es bedeutet nicht, dass wir uns beiden also immer perfekte Lösungen, immer perfekte Möglichkeiten oder Optionen haben. Aber trotzdem, wir sind zusammen. Und wir reden genau zusammen über mögliche, also die Möglichkeiten, die Herausforderungen. Da haben wir natürlich verschiedene Traditionen, verschiedene Ansatzpunkte, verschiedene Blickwinkel. Aber zusammen, ich glaube, wir wollen genau diese sehr, sehr schwierigen Herausforderungen zusammen bewältigen. Und das ist das Wichtigste.
Ich glaube, jedes Land träumt von einem Europa, das eine Art große Erweiterung der eigenen Thematiken und Wünsche ist. Das ist natürlich, man sagt gerne über Frankreich, Frankreich hätte gerne ein Europa, das eine große Version von Frankreich ist. Ich war relativ amüsiert, den Koalitionsvertrag der Ampelkoalition zu lesen, der sehr europäisch ist, viele, viele Europathemen immer wieder reingestreut sind, aber mit einer Sprache, die im Grund, wir bauen den europäischen föderalen Staat auf, der für jemanden in Frankreich nur klingen kann nach ein Deutschland noch ein Niveau höher, aber dann genauso und ähnliche Kompetenzbereiche. Und das geht natürlich genauso wenig. Das finde ich nicht schlimm. So geht man in ein Gespräch rein. Auch ich gehe in eine Verhandlung rein mit meinen Interessen und muss dann lernen, was wollen die anderen und wie können wir auf einen gemeinsamen Nenner kommen. Und dass natürlich jedes Land da seinen eigenen Ansatz erstmal nach vorne bringt, finde ich normal. So soll es ja auch bitte sein. Und die Frage ist dann, wie können wir Konsens schaffen? Wie können wir nicht immer nur den kleinsten gemeinsamen Nenner finden, sondern manchmal auch ehrgeizige Projekte, wo wir wirklich umdenken und anders denken. Und das würde ich mir für die großen Herausforderungen wünschen, wie den Klimawandel, die Dekarbonisierung der Wirtschaft und natürlich auch die Souveränität Europas und damit die europäische Sicherheit. Die Fragen werden nicht weggehen.
Aber das Problem habe ich, ich glaube momentan, meine Meinung ist, dass Deutschland und Frankreich so sehr mit sich selbst beschäftigt sind, dass man immer noch auf diesen alten Modus ist, bitte nicht so schnell und bitte nicht so, wir müssen uns nicht so viel strapazieren, weil wir auch in unseren innenpolitischen Landschaften, also Themen, so viel beschäftigt sind. Also in Frankreich momentan mit der Rentenreform, aber in Deutschland haben wir auch, die Koalition muss auch einen gemeinsamen Weg finden. Oder, und deshalb fürchte ich, dass ja, noch einmal zu lange dauern wird.
Vielleicht ist die Herausforderung im Moment auch, dass dass es schwierig ist, ich glaube, insbesondere in Deutschland und in Berlin, ganz wichtige strategische Themen auch als solche anzufassen und zu denken. Denn das musste man in Deutschland vorher nicht. Die Verteidigung war halt NATO irgendwann mal so. Und man hat das im Grund zur Seite gelegt. Die Energieversorgung war nicht so problematisch, wie sie jetzt ist. Man hatte auch vielleicht ähnlich nicht ganz so klar sehen wollen oder müssen, welche wirtschaftliche Entwicklung sich abzeichnet, wenn wir uns irgendwann sowohl Russland, China wie auch die amerikanische eigene Politik uns in der Mitte vielleicht alleine lässt. Also ich glaube, die Herausforderung an Deutschland im Moment ist, was ist die große Strategie? Und das müssen wir lernen. Das können die Franzosen besser. Aber die Franzosen sind mit der großen Strategie auch in einem Umbruch, wo man, wenn man nach Afrika guckt, neue Themen hat, wenn man auch in die Verteidigung guckt, auch ich meine, wenn ich jetzt an die australisch-britisch-amerikanische Zusammenarbeit in der Waffenindustrie denke, das sind Herausforderungen, die sind vielleicht neu. Und dann ist die Frage, wie belastungsfähig ist das Deutsch-Französische und das Europäische als Lösungsweg? Das heißt, ja, es ist langsam, aber es sind eben auch die ganz großen Fragen.
Ehe ich mit Ihnen einen Blick in die Glaskugel der Zukunft werfen möchte, schaue ich mal hier in den Raum. Wir haben Mikros, die wir Ihnen reichen. Wenn Sie finden, Sie würden gerne dieses Podium mit der ein oder anderen Frage erreichen wollen.
Sie sagen, dass Sie möchten gerne, dass jetzt zum Beispiel Emmanuel Macron und Olaf Scholz ein bisschen zueinander mal schauen, nicht nur im Innenland. Aber wir haben auch gesagt, dass es andere Ebenen gibt für solche Diskussionen. Also was wäre Ihre Ideen für uns zum Beispiel, Studenten? Welche konkrete Projekte könnten wir herausfinden oder führen, damit wir auch aus diesen Stress der Situation kommen? Haben wir überhaupt eine Rolle zu spielen?
Die Antwort ist ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, eine der größten Herausforderungen momentan ist natürlich auch diese Nachwuchssuche. Also diese Städtepartnerschaften sind sehr wichtig und dadurch haben wir eine sehr lebendige deutsch-französische Zivilgesellschaft. Aber manchmal spreche ich da vor Freundschaftskomitee in kleinen Städten in Deutschland und da sind richtig Leute, die 70 Jahre und älter sind. Und die schämen sich und kommen zu mir und sagen, es tut uns leid, wir haben das nicht geschafft, die jungen Leute zu werden. Und dann frage ich, wo sind die jungen Leute? Ach, die machen ein Sportturnier oder sie machen irgendwas anderes. Und viele von denen machen das in Frankreich oder machen das mit Franzosen zusammen. Was super interessant ist, ist auch die Entwicklung eine gemeinsame Kultur durch neue Kanäle wie Plattformen, Film, Musik. Ich gebe dieses Beispiel, das ist schon ein Jahr alt, aber das berührt mich immer noch. Da saß ich in der ICE Richtung Paris und nebenan waren zwei ganz jungen französischen Teenager, 15 Jahre alt, 9. Klasse. Die hatten 2 Wochen in Berlin verbracht. Die waren da ganz allein. Wandte ich, wie kommt das? Und die meinte, ja, das war ein Schüleraustausch. Und wo sind die anderen? Ja, aus unserer Klasse, erste Fremdsprache Deutsch, 4 Jahre schon lernen, da haben sich nur die 2 getraut, nach Berlin für 2 Wochen zu reisen. Weil die meinten, ich spreche noch nicht gut genug Deutsch. Und fand ich einfach sowas für ein Armutszeugnis. Und dann habe ich die deutschen Austauschschüler gesehen und die 4 beobachtet. Auch nach 2 Wochen in Berlin war die Sprachniveau eine Katastrophe, ehrlich gesagt. Aber alle 4 zusammen. Aber da 4 Stunden lang zusammen online gespielt und so viel ausgetauscht und haben sich riesig gefreut aus dieser Zeit zusammen.
Mein Name ist Ansgar Kemmern. Ich bin Mitarbeiter der gemeinnützigen Hertie-Stiftung und unter anderem verantwortlich für Jugend debattiert, auch im Ausland. Mein Eindruck ist, dass sowohl auf deutscher wie auf französischer Seite das Interesse an der Sprache des Nachbarn stark nachgelassen hat und das ein Problem darstellt, weil es ja nicht nur um die alltägliche Kommunikation geht, sondern auch um die komplexere Kommunikation, für die man doch Referenzen auf gemeinsam gelesene Literatur, ob das nun Theorie oder Belletristik ist, spielt gar keine Rolle, braucht. Wie sehen Sie das und was können wir gegebenenfalls auch tun, um dem entgegenzuwirken?
Jetzt gibt es also eine neue Strategie zwischen den beiden Regierungen. über genau das Deutschlernen in Frankreich und das Französischlernen in Deutschland. Das hat unsere Kulturministerin also im November letztes Jahr also unterzeichnet. Und unsere Premierministerin hat darüber auch mit dem Bundeskanzler im November diskutiert. Das ist wirklich, da gibt es konkrete Objektive, präzise Ziele. Ich glaube, ein anderes wichtiges Thema ist natürlich die Mobilität zwischen also genau den Studenten. Und also für uns ist auch eine Priorität, die Mobilität ist also am besten für alle, alle jüngeren Generationen. Deshalb gibt es zwischen Frankreich und Deutschland ein Programm zum Beispiel, das heißt Tandem. Das ist für die Austausche und Kooperation für beruflichen Schulen. Und die Mobilität für was in Deutschland die Azubis, also diese Apprenti bei uns genannt sind, das ist eine wichtige Perspektive. Das ist sicherlich nicht die Antwort auf alle Themen und Fragen. Da gibt es die Frage der Sprache und dann die Frage der Mobilität. Und die beiden, insbesondere mit den neuen Instrumenten, wie Internet und Plattformen, Social Network, da diese zweite Faktoren, die Sprache und der Mobilität, können wirklich, also, glauben wir, also einen guten Beitrag leisten.
Ich darf aber vielleicht ich weiß nicht, ob meine Meinung jetzt konsensfähig ist. Ich finde viel wichtiger, dass man sich am Anfang auf die Mobilität konzentriert und nicht die Sprache als die Voraussetzung für die Mobilität herausfordert. Denn sonst haben wir die Studierenden, die sich gar nicht trauen, in den Zug zu steigen. Genau. Ich finde viel wichtiger, dass wir grundsätzlich die Länder miteinander verzahnen, vernetzen und sei es nur, um in Biarritz zu surfen und das ein paar Jahre lang zu machen und so toll zu finden, dass man dann denkt, dann lerne ich immer auch Französisch, wenn man jetzt aus Deutschland kommt, oder umgekehrt. Wir haben hier an der Hertie School keine Sprachvoraussetzung, um nach Berlin zu kommen. Aber wir sehen, dass das ganz viele Studierende interessiert, Berlin kennenzulernen, Deutschland kennenzulernen, Europa kennenzulernen. Und wenn sie dann hier sind, dann wird natürlich klar, was die deutsche Sprache noch weiter für Türen aufmachen kann. Und bei einigen bleibt dann Familienplanung, Karrieren und andere Sachen, wo die Sprache natürlich mit viel mehr Energie auch gelernt wird. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns befreien von der Idee, ohne Sprache kommt man in das Land nicht rein. Und wenn das heißen muss, dass wir halt akzeptieren, dass wir in schlechtem Kauderwelsch oder Euro-English erstmal den Kontakt schaffen müssen oder von mir aus auch von künstlicher Intelligenz übersetzt, dann sei es drum. Ich glaube, die Motivation, sich mit der Sprache intensiv zu beschäftigen, um dann auch in die Feinheiten eintauchen zu kommen, die kommt, wenn es gelebt wird. Und insofern würde ich sagen, immer erst die Mobilität und alles andere wird hoffentlich folgen bei denen, die meiste Energie haben, da rein zu investieren.
Denn es ist immer gut, zuerst etwas zu machen, was einem auch sehr viel Spaß macht.
Genau.
Und nicht erst den Spaß am Schluss als Ziel. Zum Schluss würde ich gerne von Ihnen dreien jeweils ein Projekt hören, bei dem Sie sicher sind, oder ein Problemfeld, über das wir jetzt gesprochen haben, wo wir in 10 Jahren etwas Gemeinsames zwischen Deutschland und Frankreich geschaffen haben. Helene Kohl.
Direkte Bahnverbindungen zwischen Großstädten in Frankreich und Großstädten in Deutschland, nicht nur zwischen Paris und Berlin. Ich hoffe, das kann schon passieren in 10 Jahren.
Mit Nachtzug.
Also gute Direktverbindungen und schnelle Verbindungen, das brauchen wir. Es ist ein Thema, der irgendwann immer wieder kommt. Bis jetzt, glaube ich, Ende dieses Jahres soll es in den Nachtzug wieder kommen. Ich bin mal gespannt, ich bleibe aber vorsichtig.
Cornelia Woll.
Ich weiß nicht, ob ich eine Prognostik hier abliefern soll oder Wunschdenken. Ich mache doch jetzt mal Wunschdenken. Wir haben zwischen Deutschland und Frankreich so unterschiedliche Auffassungen zu Energiethemen, zum Mobilitätswandel. Ich würde mir wünschen und hoffen, dass wir das in irgendeiner Weise lösen können und vielleicht, wenn wir uns in 10 Jahren treffen, sagen, da haben wir uns mehr gefunden, denn da knirscht es im Moment. Und da darf ich auch wieder an die Studierenden raus. Wenn da irgendwelche Steine zu beigetragen werden können, dass dieses Gebäude entsteht, das wäre eine schöne Sache.
Emmanuel Couet, Sie haben den schönsten Blick in ganz Berlin auf den Pariser Platz. Da wusste schon Napoleon, warum er durch das Brandenburger Tor geritten ist damals. Welches Projekt, sagen Sie, da setze ich fest drauf, das kriegen wir in 10 Jahren.
Ich habe keine präzises Projekt, aber ich würde sagen, das ist für ich wünsche mich, dass wir zusammen, also die Deutschen und die Franzosen, also einen positiven Beitrag zu also einem souveräneres Europas, eine natürlich mit verschiedenen Fähigkeiten, neuen Fähigkeiten, dass wir zusammen also genau die wichtigen und Herausforderungen wie natürlich Klimawandel, aber auch die Freiheit und Demokratie und die Sicherheit und die Stabilität Europas positiv leisten können. Das ist mein Wunsch für die Zukunft.
Ihr Präsident hat in seiner Rede zum Élysée-Vertragsjubiläum im Januar von der Gewissheit gesprochen, es ist alles möglich, wenn wir vereint sind. Jetzt müssen wir aus der Möglichkeit auch eine Wirklichkeit machen. Das war das Forum. Es ist kompliziert, die deutsch-französischen Beziehungen im Stresstest in Zusammenarbeit mit und aus der Hertie School in der Berliner Friedrichstraße. Danke, sage ich dem französischen Gesandten Emmanuel Coué, der Journalistin Hélène Kohl, der Präsidentin der Hertie School Cornelia Woll. Mein Name ist Harald Asel. Ihnen danke ich allen für die Aufmerksamkeit.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.